Halleluja. So, Pastor John, ich darf mal mich hinsetzen. Ich muss nicht übersetzen. John hat perfektes bayerisches Deutsch. Halleluja. Und John, übernimm. Ja, kann Gott Handy mit Gott nehmen, ja. Go ahead, John. We love you.
Thank you, Peter. Love you too. Guten Abend. Oh, es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Es ist schon 3 Jahre hier, seitdem ich zum letzten Mal hier war. Dazwischen hatten wir Corona und wir konnten nicht reisen. Und dann letztes Jahr wollte ich kommen, aber ich konnte nicht kommen. Und jetzt bin ich da, wieder bei euch. Ja, ich habe euch vermisst. Peter hat einiges schon erwähnt von alles, was wir miteinander erlebt haben, aber wir sind nicht stecken geblieben. Wir sind fleißig an Weitergehen. So in diesen letzten Jahren, ich habe einiges getan. Ich habe einiges mitgebracht von das, was ich in den letzten paar Jahren gemacht habe. Das war eine Wiederauflage, eine Neubearbeitung von das erste Buch, die ich kannte, die zu tun hat mit Finanzen von einer christlichen Perspektive. Es heißt Wohlstand im Willen Gottes. Ich habe das Buch in 1986 geschrieben. Und die erste Auflage kam in 1987. Ich glaube, das war 3 Mal verlegt und dann war das 20 Jahre lang vergriffen. Und jetzt ist es wieder erhältlich, weil eine neue Generation muss wissen, wie wir von Gott versorgt sein kann, um im Glauben Neues zu bewegen. Und wir haben auch etwas, wir hatten als Gemeinde letzten Oktober unser 40-jähriges Jubiläum. Es ist kaum zu glauben. Und Stefan Steinli, der mit uns seit 1984 auch zusammenarbeitet, und meine Frau Mayana, wir saßen zusammen und wir haben geredet über die letzten Jahre, unsere Erinnerungen in allem. Und am Ende von unserem Gespräch, wir haben einander angeschaut und es ist like, das ist unglaublich, was Gott alles getan hat. Mit solchen Menschen, wie wir sind. Aber wir kennen uns. Und es ist erstaunlich, was Gott alles bewegt hat. Und wir als Gemeinde in unserer Geschichte, wir hatten eine schwierige Phase. Das ist in 2012. Und in 2013 oder 2014, meine Frau hat mir gesagt, John, die Gemeinde braucht Ermutigung. Schreibst du ein Wort der Ermutigung für die Gemeinde? Und ich habe begonnen in 14 oder 15, jede Woche ein Wort der Ermutigung. Und dann kam der Gedanke, als unser Jubiläum kam, eigentlich in 2021, wie viele Worte der Ermutigung habe ich geschrieben? Und zu meiner Erstaunen, es war ein paar hundert. Und so, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Wort der Ermutigung für jeden Tag zusammengefasst. Das heißt, Worte der Ermutigung, Gedanken aus Gottes Wort für jeden Tag. Es ist keine Lehre, es ist kein langes Bibelstudium, das ist ein kleiner Anstoß von Gottes Wort für deinen neuen Tag. Ich lese selber jeden Tag. Und so, ich freue mich, dass dieses Buch ist erhältlich. Und dann als letztes, ihr seht, in 3 Jahren war ich ziemlich fleißig, oder? Und in diesem Jahr kommt das Buch, was ich letztes Mal gepredigt habe. Zoe, das Leben Gottes. Ja, das kommt dieses Jahr heraus, endlich. Es heißt Zoologie, das Studium von Gottes Leben. Okay, aber das ist für später. Aber hier ist der neueste und wahrscheinlich der letzte Musik-CD von John Angelina. Es heißt Providence. Providence ist der Stadt, wo ich geboren bin. Providence heißt Gottes Versorgung und Gottes Gunst und Gottes Führung für sein Volk. Und dieses ganze Inhalt ist ein Ausdruck von Dankbarkeit für den Providence, für den Gottes Führung und Gunst, die ich in meinem Leben erlebt habe. Es ist ziemlich sehr persönlich. Es ist leider alles auf Englisch, weil wenn ich Lieder schreibe, ich schreibe in meiner Muttersprache, aber ich rede über meine Beziehung mit meiner Frau. Wir werden dieses Jahr 44 Jahre zusammen als Ehepaar Und ich rede über meine Enkelkinder. Ich habe ein Lied für meine Enkelkinder geschrieben. Ich habe ein Lied für meine Tochter an ihrem Hochzeitstag, die ich gesungen habe. Das habe ich auch hier. Und ich habe eine Erinnerung an meine Kindheit mit einem Video von 1959. Das werde ich vielleicht morgen der Gemeinde zeigen. Und ich wollte euch nur aufmerksam machen, dass diese sind für euch da erhältlich. Und was wir werden tun heute Abend, ist etwas, was ich im November und Dezember in unserer Gemeinde in München studierte. Und es hat so viel Segen hervorgebracht für so viele Menschen. Und mein Titel heißt Verwandelt. Verwandelt. Und wir werden Einblick gewinnen durch das Beispiel von einer aus der Bibel. Sein Name ist Petrus. Wie Gott uns nehmen kann und so verwandeln, dass wir können ein Werkzeug in seiner Hand sein. Es ist ein Prozess. Und es ist meistens ein bisschen anders als unsere Vorstellung. Und wir werden heute Abend es beginnen und morgen dann abschließen. Es ist eine zweiteilige Serie. Eigentlich ist es vierteilig, aber ich habe das zusammengepresst in zwei. So, für die, die nicht dabei sein können morgen früh, dann bitte später schaut es an YouTube und ihr werdet dann die zweite Teil. Und auch dasselbe für morgen früh. Die Leute, die nicht hier waren heute Abend, die werden empfohlen, auch was wir tun heute Abend, das später anzuschauen. So, lass uns zusammen beten. Lass uns hineinsteigen in dieser begeisternde Thema Verwandelt. Vater, hilf uns zu sehen und zu erkennen, was du uns geben möchtest an diesem Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für diese Gemeinde. Danke für die Freundschaft mit Peter und Vivian und so viele hier in diesem Raum. Wir haben so viele Jahre zusammen gearbeitet, zusammen gelebt und zusammen gefreut und manchmal auch zusammen geweint. Und wir danken dir für den langfristigen, langjährigen Freundschaft. Und was uns zusammenbindet, ist der Gnade Gottes, die wir persönlich erfahren haben. Und wir wollen, dass viele Menschen diese Gnade Gottes auch erleben. So benutze diesen Abend, nicht nur uns persönlich zu stärken, aber lass aus diesem Abend Veränderungen hervorkommen, wobei wir noch fähiger sind, Menschen um uns herum für dich zu gewinnen. Damit viele, viele Menschen in dein Reich hineinkommen. In Jesu Namen, wir danken dir. Amen. Ich möchte beginnen mit einer Kurzgeschichte, die ich einmal gelesen habe. Ich werde es vorlesen. Und ich glaube, das gibt uns ein bisschen Eindruck in den Kern des Themas verwandelt, was ich mit euch angehen möchte. Ein Student ging im Wald spazieren. Er sah einen halb geöffneten Kokon am Boden liegen. Innen war ein kleiner Schmetterling, der versuchte, aus seiner Gefangenschaft oder Einengung zu entkommen. Der Student dachte, er könne dem Schmetterling helfen und brachte den Kokon auf. Als der Schmetterling frei war, fiel es zum Boden und versuchte zu fliegen, aber er konnte nicht. Der Student erzählte seinem Lehrer davon und fragte ihn, was das Problem gewesen sei. Der Lehrer antwortete, du warst das Problem. Der Kampf des Schmetterlings ist notwendig, damit die Flügel des Schmetterlings stark werden können. Was hat das zu tun mit uns? Das gilt auch für uns. Der Kampf, das Ringen, manchmal das, was wir sehen als Herausforderung im Leben, ist notwendig, wenn wir fliegen möchten. Du redest vom Fliegen? Ja. Yeah. Jesaja, Kapitel 40. Vers 30 und 31. Gott gibt dem Müden Kraft und stärker genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen. Aber die, die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügen, nicht wie Schmetterlinge, sondern mit Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir sind von Gott berufen, mit ihm zu fliegen durch diese Welt, durch dieses Leben. Und so oft Wir landen wie der Schmetterling. Wir bleiben am Boden. Wir bleiben unter unserer Bestimmung, weil wir eines nicht entdeckt haben, was notwendig ist, damit Verwandlung in uns stattfinden kann. Wir alle brauchen eine Verwandlung. Eine Verwandlung in unserem Herzen, in unserer Denkweise, in unser ganzen Lebensstil. Und das hat Paulus erwähnt. Und die meisten von euch kennen diese Schriftsteller, aber wir werden es in einem neuen Licht anschauen. Das ist Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Wo er sagte, sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern, ich liebe das, sondern werdet verwandelt. Ich denke, das ist die Elberfeld-Übersetzung hier. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder dein Denkweises, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Interessant. Drei unterschiedliche Ebenen von Gottes Wille. Die meisten Christen sind glücklich, in den guten Willen Gottes zu leben. Wisst ihr, was der gute Wille Gottes ist? Jesus, komm in mein Herz. Danke für neues Leben. Das ist gut. Und Jesus freut sich. Für dich ist er gestorben. Er hat alles gegeben für dich. Aber es gibt auch eine Wohlgefällige. Eine Wohlgefällige Wille Gottes ist, wenn du etwas beginnst zu tun, und Gott freut sich darüber. Und dann es gibt ein vollkommener Wille Gottes. Ich habe entdeckt im Leben, in den vollkommenen Wille Gottes zu leben, das soll unser Ziel sein. Nicht nur den Guten, nicht nur auch den Wohlgefälligen. Ich möchte lernen und entdecken, was es heißt, in den vollkommenen Wille Gottes. Das heißt nicht, dass ich werde perfekt und du wirst perfekt sein, fehlerfrei. Aber das heißt, wir finden diesen geheimen Ort, wo Gott uns haben möchte. Dass wir dort sind, wo Gott uns haben möchte. Dass wir tun, wozu wir geboren waren. Und das ist meine Zielsetzung. Uns zu helfen, so eine Verwandlung zu erleben, dass wir nicht nur den Guten und nicht nur den Wohlgefälligen, sondern den vollkommenen, perfekten Willen Gottes erleben und ausleben können. Und dazu werden wir beginnen, jemanden anzuschauen, der eine total Lebensveränderung erlebt haben. Und das ist Petrus. Und viele von euch kennen ihn aus der Schrift, seine Geschichte. Er war Fischer, ist Jesus begegnet, hat einmal Jesus gehört und hat alles liegen gelassen und ist ihm nachgefolgt. Das ist die Cecil B. DeMille's Version. The Hollywood Version. Die meisten von euch sind zu jung zu wissen, wer ist Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille in den 50er Jahren hat mit einem großen Film über Mose produziert. Ja? Und das war Hollywoods Version, wie es war. Und viele von uns Christen haben eine Hollywood-Version. Wenn nur Gott könnte in mein Leben kommen wie Petrus, ich werde alles abgeben und Jesus folgen. Now, als ich das las, und du liest das, ich lese das jetzt hier, das ist aus Matthäus Evangelium, Kapitel 4, Vers 18. Am See Genezareth sah Jesus zwei Brüder, Simon, der später Petrus genannt wurde, und seinen Bruder Andreas. Sie waren Fischer. Und werfen gerade ihre Netze aus. Jesus rief ihnen zu, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Da ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und so war das. Irgendwie kommt ein heiliger Regenbogen und Engel haben gesungen und Blitze vom Himmel und Petrus las alles hinter ihm und ist Jesus nachgefolgt. Und so ist unser Vorbild. Wenn Gott wirklich zu mir redet, dann so wird mein Leben auch so sein. Die Realität ist völlig anders. Wenn du Petrus wirklich studierst, wisst ihr, was Petrus war? Gib euch ein paar Punkte. Petrus war ein Fischer. Now, ich bin aufgewachsen auf der Ostküste von Amerika. Ich habe Freunde, die waren Fischer. Die waren grobe Menschen. Die haben nicht immer das Richtige gesagt. Die waren manchmal laut. Viele haben vieles getrunken. Einige waren Kämpfer. Die waren nicht deine normalen, frommen Mensch, die du denkst, Gott aussucht für so ein Projekt, wie ein Mensch wie Petrus, der den Königreich, der Schlüssel für den Königreich Gottes bekommen soll. Er war völlig anders als ein frommer Mensch. Er war nicht nur Fischer, er war selbstständig, freiberuflich, hat seine eigene Firma. Wenn wir werden weiter suchen in den Schriften, du liest in Lukas 5, Vers 7, es heißt, da winkten Petrus ihre Partner im unter dem Boot. So er hat auch unter den Partner in seinen Arbeit, einen mittelständigen Betrieb. Die hatten ein Boot, die hatten Netze, die haben eine Ausrüstung, die hatten gewisse Verpflichtungen. Sogar so, und ich weiß, wenn das Katholiken unter uns, ist ein Schock, er war sogar verheiratet. Er hat ein Haus. Wer weiß, vielleicht hat er eine Hypothek auf sein Haus. Seine Schwiegermutter lebte mit ihm. Er war ein stinknormaler Mensch, der jeden Tag seine Arbeit getan hat, der versuchte, über den Runde zu kommen für seine Familie. Und hier kommt Jesus. Und er liest alles, sein Firma, sein Family, sein alles, um Jesus nachzufolgen, aus einer Begegnung. Was ist passiert in dieser Begegnung? Lass uns das anschauen, ganz genau. Lukas Kapitel 5, Vers 1. Eines Tages drängte sich am See Genezareth ein großes Menschenmenge um Jesus. Alle wollten Gottes Wort hören. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Petrus gehörte, und bat den Fischer, ein Stück auf den See hinauszurühren, damit ihm alle besser sehen und hören könnte. Seine Tatsache, wenn du auf dem Wasser bist, das Wasser ist wie ein Verstärker, wie ein Mikrofon. Und seine Stimme könnte von den Reflexionen von dem Wasser weiterspringen und mehr Menschen erreichen. Und es war zufällig Petrus, sein Bruder und sein Partner, die an dem Tag an der Ufer standen. So, sie haben sein Boot benutzt. Vom Boot aus sprach Jesus zu den Menschen. Er hat das Evangelium verkündet. Wir wissen nicht ganz genau, was er gepredigt hat, aber wir können von anderen Stellen schon eine Ahnung haben. Tu Buße. Das Königreich Gottes ist nah. Er verkündigte über die Liebe Gottes, über die Güte Gottes, über den Weg, Gottes Liebe zu erfahren, ein offenes Herz zu haben. Und Petrus hat das alles gut zugehört. Vom Boot aus sprach Jesus zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Petrus: Fahrt jetzt weiter auf den See und werf eure Netze aus. Hör gut zu, was Petrus sagte. Herr, gab Petrus zu bedenken, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Now, du weißt, was das bedeutet. Er muss nach Hause gehen, nicht nur zu seiner Frau, aber zu seiner Schwiegermutter, die ihm ärgern wird, dass sie gearbeitet haben die ganze Nacht und haben nichts verdient. Noch einen Abend, wo du nichts nach Hause gebracht hast. Petrus ist müde. Stell dir vor, du hast die ganze Nacht gearbeitet. Einen Wandelprediger kommt vorbei, benutzt deine Ausrüstung, ohne zur Erlaubnis zu bekommen. Und dann hat er den Freckheit zu sagen, wirf dein Netz aus, geh wieder raus. Petrus gab zu bedenken, Herr, wir haben den ganzen Tag gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Now, glaubst du, dass Petrus hat das so gesagt? Oh, yes, Herr, weil du es sagst, zu ihm wärst. No! Petrus, möchtet ihr hören, wie ich denke, wie Petrus das sagte? Okay, weil du es sagst, werden wir das auch versuchen. Petrus ist ein Profi. Er kennt sein Geschäft. Er weiß, wenn die Sonne scheint, wirst du selten Fische fangen. Deswegen sind sie in der Nacht auf den See gegangen, um den Fische zu fangen. Was weiß dieser verrückte Prediger über mein Geschäft? Und er wollte wahrscheinlich beweisen, dass was wir gerade gehört haben, vielleicht hat nicht Hand und Fuß. Okay, wir werden das tun. Und hier kommt die erste Lektion, wenn man wirklich Verwandlung erleben möchte. Es beginnt, wenn wir sind konfrontiert mit der Realität von einem übernatürlichen, lebendigen Gott. Hier beginnt alles. Sie werfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Deshalb winkten sie den Fischen, seinen Partner, in den anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote zum Rande beladen, sodass sie beinahe sanken. Now, hört gut zu. Als Petrus das sah, was sah er? Dass etwas ist übernatürlich gerade passiert. Dieser Wanderprediger hat mir gesagt, etwas zu tun, was nicht mit meinen Erfahrungen in Einklang bringen kann. Ich habe es trotzdem getan. Und was ist passiert? Und schau die Reaktion an Petrus. Das wird beweisen, dass er war mehr sarkastisch mit seinen Aussagen, weil du es sagst, als voll Glauben. Weil Petrus glaubte das nicht. Und als er das erlebte, hör, was er sagte. Als Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich sage euch, was diese Generation braucht. Es ist nicht all the bells and whistles and Veranstaltungen, was cool ist. Die brauchen Gott zu erleben als Gott. Seine Heilungskraft, seine Befreiungskraft, seine rettende Kraft. Und dann bist du konfrontiert mit deiner Unfähigkeit, vor diesem Gott zu stehen. Und doch mit offenen Armen. Gott sagt, komm zu mir. Der erste Schritt in Verwandlung ist, dass wir werden erweckt zu einer Neugier, weil wir sehen seine übernatürliche Wirklichkeit in unser natürlichen, begrenzten Leben. Die Reaktion. Niemand musste Petrus zum Buße überzeugen. Er wusste selber, ich habe nicht das Recht, für diesen Mann zu stehen. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Petrus bei der Arbeit geholfen hatte. Aber Jesus sagte zu Petrus, fürchte dich nicht. Gott sagt das zu uns heute Abend. Hab keine Angst für die Verwandlung, die Gott vollziehen möchte in deinem Leben. Weil Gott möchte, dass du mit ihm fliegst, wie Flüge wie Adler. Nicht, dass du kriegst und nur überlebst. Und er sagte, fürchte dich nicht. Du wirst jetzt kein Fischer mehr fangen. Lass uns das in deine Erinnerung stecken, weil morgen früh kommen wir zurück hier. Du wirst keine Fischer mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote am Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Völlig andere Geschichte. Es war keine Hollywood-Version, nur Jesus hat gepredigt. Und dann, wir sind ganz einfach mit ihm gegangen. Die waren konfrontiert mit Gottes Kraft. Die waren konfrontiert mit der Realität, Gott lebt. Gott ist hier, Gott ist am Wirken. Und diese Generation, das ist meine größte Freude gerade jetzt, ist zu sehen, wie eine junge Generation, dieser Jesus auch erleben. Heilung, Befreiung, seine Realität zu erfahren, dass Gott lebt. Und das hat Petrus' Leben total geöffnet. Eine Verwandlung hat begonnen. Er ist neugierig und gleichzeitig. Er beginnt, Jesus anzuschauen für das, was er wirklich ist. Er hat sicherlich nicht alles verstanden, was Jesus vorhat, wer Jesus ist, dass er außergewöhnlich ist, dass Gott ihn benutzt hat. Er konnte es nicht verneinen. Aber eine kurze Zeit später kommt der nächste Moment, wo wir Verwandlung erleben. Sie, ich habe Paulus' Aussage gelesen mit Absicht aus Römerbrief Kapitel 12. Weil die meisten von uns haben diese vorgefestigte Meinung, um Verwandlung zu erleben, brauche ich nur meine Bibel zu lesen. Yes, du musst deine Bibel lesen. Yes, du musst deine Gedanken erneuern. Aber was du jetzt neu lernst hier, musst du hier und hier ausleben. Und es ist dieses Ausleben, von was du beginnst zu sehen im Gottes Wort, die eine Verwandlung wirklich vollziehen wird in dein Leben. Es ist nicht nur die Bibel zu kennen. Es ist nicht nur uns zu verkriechen in eine Kirche und irgendwie wir wollen heile Welt bauen und wir warten, bis Jesus zurückkommt. Jesus hat für dich gebetet und für mich gebetet. Oh Vater, nimm sie nicht aus der Welt. Warum? Weil genau dort kann Verwandlung stattfinden. Aber bewahre sie von den Bösen. Und Gott bewahrt uns. Gott hilft uns. Aber wenn wir verneinen, wenn wir verleugnen, den Anstrengungen, die es manchmal kostet, um Gottes Wort, was wir beginnen zu sehen, in unser Herz, in unsere Seele aufzunehmen, auszuleben, kostet, was es kostet wohl. Wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, wird der Verwandlungsprozess nie vollendet sein. Wir bleiben vielleicht in den guten Willen Gottes. Wir sind liebe Christen und Halleluja, ich gehe in den Himmel. Aber Gott hat so viel mehr für dich. Ja, du kommst in den Himmel, aber du könntest eine Menge Menschen mitschleppen. Du kannst eine Menge Menschen mitnehmen. Du kannst deine Ewigkeit bereichern mit Belohnungen, weil du warst treu hier mit das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Aber du musst den Preis bereit sein zu zahlen. Der Preis ist, ich möchte den perfekten Willen Gottes erleben. Ich möchte in einen Platz kommen, wo Gott mich verwandeln kann. Das heißt, wie Petrus, ich möchte einiges über mich selber lernen. Now, dieses Neugier und dieses Respekt, da war der Beginn. Und Petrus folgte Jesus und es bringt ihn gleich zu den nächsten Etappe, könnte man sagen, in dieses Prozess. Und das ist, wann wir beginnen, wirklich unsere Gedanken zu erneuern. Oder wir beginnen, das, was wir nennen, Offenbarungserkenntnis zu gelangen. Dinge, die man nicht selber lernen kann, sondern durch Gottes Geist, das Wort wird lebendig in uns. Schauen wir das an. Das ist die Geschichte mit Petrus. In Matthäus Kapitel 16, es heißt in Vers 13, als Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wem halten mich die Leute eigentlich? Sie erwiderten, manche halten dich für Johannes der Täufer, anderen für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet er mich? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die wir als Menschen erleben können und beantworten müssen. Von wem halten wir Jesus? Darauf antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte, du kannst wirklich glücklich sein, Simon Sohn des Jonas, erwiderte Jesus, dieses Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt niemand zu diesem oder zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus, übersetzt einen kleinen Stein, etwas, was solid ist. Und dann geht's weiter, auf diesen Felsen, in der Urtext, ein völlig anderes Wort. Wiederum, nichts gegen Katholiken, ich bin katholisch geboren und erzogen, aber Petrus war nicht und ist nicht das Fundament der Gemeinde. Er ist ein kleiner Stein und wir können auch ein Stein wie Petrus, aber wir stehen auf einem riesigen Felsen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Welcher Felsen? Die Offenbarungserkenntnis, wer Jesus wirklich ist. Und kein Mensch kann von sich aus an dieser Erkenntnis erlangen. Gott muss uns das zeigen. Wie zeigt Gott uns das? Hauptsächlich der Glaube kommt durch das Hören und das Hören von Gottes Wort. Durch die Verkündigung und durch das Wirken Gottes, wenn er bestätigt sein wurde in unserer Mitte, kommt und entsteht der Glaube. Und Menschen erleben Gottes Realität genauso wie Petrus damals, als sein Name Simon war. Und er musste alles und ihn verlassen, alles, was er bisher erlebt hat, weil er ist konfrontiert mit Gott. Und seine Realität. Und jetzt, aus dieses Respekt und dieser Neugier, er kommt zu einem Punkt, wo er beginnt, seinen Gedanken zu erneuern, was wir nennen Offenbarungserkenntnis, Dinge, die der Heilige Geist aus den Heiligen Schrift bringt und macht lebendig. Offenbarungserkenntnis ist für jeden Mensch. Die einzige Voraussetzung, Offenbarungserkenntnis zu erleben, ist ein offenes Herz. Wer hören will, soll hören. Wer Ohren hat zu hören, soll hören. Die Frage ist, hören wir mit einem offenen Herz oder hören wir mit einer festgefahrenen Meinung, wo wir alles schon im Vorfeld wissen? Lassen wir Gott unser Herzen zu unser Herzen sprechen? Geben wir Gott Raum, uns Neues zu zeigen in seinem Wort? Oder muss Gott einpassen mit unserer theologischen vorgefesselten Meinung? Das ist die Frage. Petrus, durch seinen Neugier und Respekt für Jesus, hat sein Herz, obwohl er grob war, obwohl er impulsiv war, obwohl er manchmal so viele dumme Dinge getan hat, eine Eigenschaft in Petrus, was ich bewundere, ist diese Offenheit. Diese Offenheit, immer wieder neu zu beginnen. Gott neu zu begegnen. Wir werden sehen von seinem Leben. Er hat einige Fehler begonnen, wo du denkst, oh mein Gott, wie wird er wieder auf den Beinen kommen? Und doch, ein paar Kapitel später, da ist Petrus. Da ist Petrus. Er lasste Gott wirken an ihm, auch als es weh tat. Darf ich euch etwas vorlesen? Ist interessant. Er sagte zu ihm, du bist Petrus, ein Fels oder ein kleinen Fels. Auf diesen riesigen Fels will ich meine Gemeinde bauen und keine Macht der Welt wird sie vernichten können. Ich will dir die Schlüssel zum Reich Gottes geben. Now, deine und meine und die Geschichte und das Schicksal der Menschheit war abhängig an der Verwandlung, die dieser einen Mann vollziehen musste. Es war Gottes Entscheidung, Petrus den Schlüssel zu geben. Welcher Schlüssel? Ich sage euch, was er getan hat. Es war Petrus, der das Königreich Gottes geöffnet hat für das Volk Israel. Am Pfingsten, als er stand für das Volk Israel und zum ersten Mal wurde die Auferstehung Christi verkündigt in aller Öffentlichkeit. Und der Geist Gottes fiel auf den Menschen und Tausende haben sich bekehrt. Es war Petrus, einige Jahre später, in einer italienischen Familie namens Cornelius. wo Petrus zum ersten Mal zu einer nicht-jüdischen Familie das Evangelium verkündete und der Heilige Geist fiel und das Evangelium kam zu den heidnischen, nicht-jüdischen Menschheit. Aber Gott musste Petrus zu einem Punkt bringen, wo er fähig war, diesen Schlüssel richtig zu benutzen. Und Gott nennt ihn, Jesus hat ihn umbenannt. Du bist ein Fels. Petrus ist alles anders in dem Moment als Fels. Er muss einiges lernen. Wir werden das gemeinsam anschauen, heute und morgen, was er alles durcheinander gebracht hat, um zu einem Punkt zu kommen, wo eine Verwandlung könnte stattfinden, wo Gott ihm diese Schlüssel anvertrauen könnte. Und ich war nicht für Petrus. Die Dinge, die Gott hat für dein Leben, sind in erster Linie nicht für dich. Die sind für andere. Aber dadurch wird dein Leben bereichert. Durch deine Gehorsam wird anderen Menschen geholfen, wird anderen Menschen gesegnet, wird anderen Menschen neues Leben erfahren. Und das wird dein Leben bereichern. Und du wirst eines Tages, wenn du dran bleibst, aufstehen und denken, wait a minute, es dreht sich nicht um mich. Es dreht sich um das, was Gott durch mein Leben tut. Das ist, was Jesus meinte. Suche zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles, was du brauchst, keine Sorge, Gott wird für dich sorgen. Und plötzlich, du kommst in einen Ort im Leben, ich sage euch, ich lebe seit Jahren da, wo ich sehr, sehr selten bete über meine Bedürfnisse. Warum? Weil Gott hat mich mehr als was ich je vorgestellt habe, gesegnet. Ich finde, ich mache sehr wenig Sorgen über mich. Und ich mache mehr Mühe über Gott, was soll ich jetzt tun? Was ist jetzt dran? Was ist das Nächste? Was möchtest du, dass ich tue? Weil ich habe gemerkt, Gott, he takes care of his own. Gott sorgt für uns. Ich muss nicht betteln. Gott weiß, was ich brauche, bevor ich weiß es. Und Gott hat die Antwort, bevor ich wusste, dass ich ein Problem hatte. Und ich habe gelernt, du gibst, es kommt eine Gelassenheit in deinen Glauben, wenn es bezieht sich auf deine Bedürfnisse. Ah, das ist eine andere Geschichte. Lass uns ein bisschen weiter lesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Hör, was Paulus schrieb für uns. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, so dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Das ist, was Jesus meinte, als er sagte, Petrus, Fleisch und Blut hat es dir nicht geoffenbart, mein Vater. Wie gibt Gott uns, wie der Vater uns Offenbarung gebe? Durch den Heiligen Geist. Er ist hier heute Abend. Er ist der Lehrer der Gemeinde. Er macht unsere Augen auf. Er gibt uns diese Einsicht. Now, bevor wir nach Hause gehen, wir müssen den vierten Aspekt, wir haben Respekt und Neugier und jetzt Offenbarung, jetzt beginnt ihr Gott zu kennen für das, was er wirklich ist und gleichzeitig ein Stück von Gottes Sieg für sein eigenes Leben zu erkennen, den Plan und Absicht Gottes. Ich werde den Schlüssel, er versteht nicht, was das wirklich bedeutet, aber er hat es gehört, den Schlüssel für das Königreich Gottes. Ich bin ein Fels, ich bin irgendjemand, ich bin besonders. Und das bringt mit sich die nächste Gefahr. Selbstsicherheit. Ein gewisser Stolz kommt rein. Wie schnell geschieht das mit uns Christen? Wow, wir haben ein bisschen mit Gott erlebt. Wow, wir haben ein bisschen gesehen in der Bibel. Und plötzlich, wir wissen alles. Plötzlich, wir haben eine Antwort auf jede Frage. Sogar wir sind so klug, wir können Fragen beantworten, die niemand gestellt hat. Diese Art von Vertrautheit Es ist auf einer Seite eine gewisse Sicherheit zu wissen, ich bin von Gott angenommen. Ich bin von Gott gesehen. Gott zeigt mir seinen Plan für mein Leben. Gott hat zu mir gesagt, ich sehe dich aus einem Fels. Ich vertraue dir. Du wirst den Königreich Gottes unter den Menschen bringen. Gewaltig. Aber die Gefahr ist, wenn wir das nicht gleich merken, pass auf, dass du nicht dasselbe Fehler machst, was Petrus gemacht hat. Welche Fehler? Wir blättern nur ein paar Sätze weiter in Vers 20. Das ist dieselbe Begebenheit, dieselbe Situation. Du bist Petrus der Fels und innerhalb von 2 Minuten er geht von Petrus der Fels zu, gehe hinter mir, Satan. What? Schau das an. Vers 20. Darauf verbot er seinen Jüngern streng den Leuten zu sagen, dass er der Christus sei. Du würdest denken, wait a minute, Jesus, das ist unsere Aufgabe. Wir sollten alle sagen, dass du der Christus bist. Nein, die Zeit war noch nicht reif. Während dieser Zeit begann Jesus mit seinen Jüngern, und hier geht's los, über den Weg zu reden, den er noch gehen musste. Und hier kommt das Problem. Wir wollen nicht über den Weg reden. Wir wollen die Herrlichkeit, wir wollen die Kraft, wir wollen den Zeichen und Wunder, wir wollen den Donner und Blitzer. But we don't want to hear. Wir wollen nicht hören über den Weg. Er musste sein Kreuz tragen. Er musste leiden. Er musste am Kreuz genagelt. Er musste gepeinigt sein. Die wollten das nicht hören und wir wollen manchmal auch nicht hören. Dass den vollzogen, den Prozess von Verwandlung, dass du das Wort, dass du Gott beginnst, persönlich zu kennen, durch seinem Wort und das auszuleben, wird dich in manchmal prekäre Situationen bringen, wo es etwas kostet. Darüber wollen wir nicht hören, darüber wollen wir nicht sprechen. Liebe Beiseite. Und dieses Weg war für Petrus ein Ärgernis. Hör, was passiert ist. Er fing an, über den Weg zu reden, den er noch gehen musste. In Jerusalem werden mich die Führer des Volkes, den Hohepriestern und Schriftgelehrten foltern und töten. Aber 3 Tage später werde ich auferstehen und leben. Das konnten sie nicht begreifen. Vers 22. Erschrocken nahm Petrus ihn zur Seite. Stell dir vor, der Fischer, der sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Plötzlich nimmt der Meister beiseite und sagt, hallo, was sagst du hier? Wie schnell können wir auch so überheblich sein? Wie schnell können wir mit einer kleinen Berührung Gottes und einem kleinen Stück Licht aus Gottes Wort, wir sind dann weit oben und schauen alle anderen von oben herab an. Sitz nicht da so heilig. Wir sind alle gleich, genauso wie Petrus. Die Gefahr ist da für jeder. Petrus ist in diese Gefahr hineingerannt. Er nahm Jesus beiseite und bestürmt ihn. Um Himmels Willen, sagte Petrus, so etwas darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg, Satan. Now, ist Petrus plötzlich Satan? No. Jesus redete zu dem Geist hinter Petrus, der flüsterte zu seinen Gedanken. See, here's das Problem. Du könntest in einem Augenblick Licht aus Gottes Wort, Offenbarungserkenntnis von Gottes Wort bekommen und in der nächsten Augenblick den Lüge von dem Teufel in deinem Herzen, in deine Gedanken hineinlassen. Und Jesus hat zu den Stimme hinter Petrus, der ihm dieses Gedanken gegeben, dass Jesus nicht zum Kreuz gehen soll, direkt angesprochen. Geh weg von mir, Satan. Du willst mir eine Falle stellen. Du denkst, wie Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Now, here's meine Frage. Was denkst du, Petrus erlebte in dem Moment mit seinem Ansehen vor all seinen Kumpels? Er war nur für 5 Minuten gepriesen vor all seinen Kumpels. Du bist nicht mehr Simon, du bist Fels. Dir hat Gott etwas gezeigt, die keiner bisher sehen könnte. Dir bekommst den Schlüssel zu dem Königreich Gottes. Und jetzt vor all seinen Kumpels, als er groß spielte, du darfst so etwas nicht behaupten. Jesus sagte, geh weg von mir, Satan. Petrus ist plötzlich so klein. Petrus, und hier ist so ein wichtiger Punkt. Die meisten von uns hätten gesagt, Peter, ich verlasse deine Gemeinde. Was für eine Frechheit. Was denkst du, dass du predigen kannst? Was denkst du, dass du, ich gehe zu einer anderen Gemeinde? Und das ist genau der Grund, warum die meisten Christen leben in nur dem guten Willen Gottes, weil sie verpassen, eine Chance, Verwandlung zu erleben. Petrus musste es schlucken. Warum? Weil es stimmte. Was Petrus getan hat, nenne ich der Sünder Satans. Das ist ein gewisser Stolz, wo wir uns höher stellen über anderen, sogar über Gott selber. Und wir merken das nicht, nur weil wir ein bisschen mit Gott erlebt haben. Und es kann so schnell passieren. Now, ich weiß, dass Petrus das besiegt hat, weil er ist nicht abgehauen. Er hat nicht den nächsten Messias gefunden. Er hat nicht die nächste Gemeinde gefunden. Er ist dran geblieben. Ja, es hat wehgetan. Ja, er hat sich geschämt. Ja, er wahrscheinlich stand ganz, ganz weit hinten von der Truppe. Aber morgen, wir werden hier mit Petrus weitergehen und wir werden sehen, er ist nicht weggegangen. Er ist nicht abgehauen. Er hat diese Beleidigung, es war eine Beleidigung, vor all den anderen geschluckt. Und meiner Meinung nach, nur meiner Meinung nach, hat er etwas daraus gelernt. Er hat etwas in sich selber gesehen, was vielleicht in keiner anderen Art und Weise würde für ihn so lebendig sein. Wie schnell diesen prahlerischen Geist, das ist der Sünde Satans. Satan ist nicht Satan von Gott geschaffen. Er war Lucifer. Er war ein hohen Engel. Er war ein Erzengel. Und eines Tages, wir kennen das aus Jesaja, er sagte, ich werde auf Gottes Thron sitzen. Warum müssen wir Gott gehorchen? Ich kann das sogar besser machen. Sieh, ein kleines Stück näher und du wirst gleich dann eine gewisse, dieselbe Ebene landen. Es gibt einen Spruch auf Englisch, lass mich das auf Deutsch hier, ich habe das übersetzt. Auf Englisch wir sagen, familiarity breeds contempt. Eine Übersetzung von dieser Spruchwort, Vertrautheit gebiert Geringschätzigkeit. Vertrautheit gebiert Geringschätzigkeit. Du bist vertraut mit etwas und du verlierst den Respekt. Bei Petrus, es waren nicht 10 Minuten. Er ging vom du bist der Christus zu, hey, komm hier, wir müssen ein ernstes Wort miteinander reden. So darfst du nicht reden. Now, das klingt ziemlich absurd. Aber könnt ihr vorstellen, dass du genauso sein könntest, dass ich genau jetzt. Ich habe das erkannt in meinem eigenen Leben, wo plötzlich Gott könnte mich benutzen und dann plötzlich habe ich den Freckheit gehabt, wo ich dachte, ich wusste über jemand anderen, was die tun soll oder was ist falsch mit denen. Oder. Und wenn du dich selber nicht schnell stoppst und sagst, wait a minute, es ist Stolz. Deswegen, Jesus hat gesagt, richte nicht anderen. Warum? Weil dein Urteil ist 99,99% der Zeit falsch. Du siehst nicht, was Gott sieht. Du weißt nicht die Ursachen wirklich. Du weißt nur alles von außen. Du weißt nur alles nach deiner Erfahrung. Und wir Menschen, wir haben die Tendenz, I'm sorry, wenn ich so offen und ehrlich rede, aber wir haben die Tendenz, alle anderen Menschen nach unseren Stärken zu richten. Aber lass uns nicht über unsere Schwächen reden. Deswegen sollten wir nicht richten. Viel lieber, lass uns einander lieben. Lass uns füreinander beten. Lass uns einander segnen. Lass uns einander ermutigen. Ein Wort der Ermutigung für jeden Tag. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Es gibt keinen einfachen Weg um das herum. Wir alle müssen diese Etappen in unser eigenes Leben ausleben. Mein ganzes Leben wurde verändert durch eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Ich war nicht auf der Suche nach Gott. Es war nicht meine Absicht, das zu sein, was ich heute bin. Ich bin Gott dankbar. Sein Plan für mein Leben war eine völlige Überraschung für mich. Aber ich bin so froh, dass ich es gewagt habe, Gott zu vertrauen. Aber wie oft, nachdem ich mit Gott gegangen bin, nachdem Gott mir einiges gezeigt hat, bin ich genauso gelandet wie Petrus. Wo du plötzlich dich über jemand anderen stellst oder über eine Situation oder du hast dich eingebildet, dass du etwas verstehst, was andere nicht verstehen. Es kann uns alle passieren. Und irgendwann, das passiert uns. Die Frage ist, werden wir bereit sein, verwandelt? Werden wir bereit sein, ehrlich mit uns selber umzugehen und vor Gott zu gehen? Oder wenn notwendig, vor anderen Menschen zu sagen, hey, es tut mir leid, das war Blödsinn. Deine persönliche Gelegenheit. Aber Gott möchte dich von den guten, wohlgefälligen zu den vollkommenen Wille Gottes führen. Aber es gibt einen gewissen Preis zu zahlen. Du musst den Schweinehund in dir überwinden. Du musst deinen eigenen persönlichen Stolz auch beiseite legen. Du musst bereit sein zu sehen und zu erkennen, du bist nur ein Mensch. So lass Gott dich berühren. Lass Gott dich formen. Lass der Geist Gottes dich durch seinem Wort deine Augen öffnen, damit du beginnst zu sehen, was du bist, was du hast, was du alles sein kannst wegen Jesus. Und wisse, dass diese Sünde Satans ist immer an der Tür. Dieser lügnische Geist, die sind um uns herum. Du kannst den Teufel nicht stoppen vom Reden. Du solltest nur wissen, was ist von seinen Rädern und was du ablehnen sollst. Na, nicht hier. Aber Gottes Wege sind anders. Und morgen früh, wir werden sehen, was daraus geschehen ist. Gott ist noch nicht mehr fertig mit Petrus und ich habe eine Neuigkeit für uns. Gott ist nicht, noch nicht fertig mit uns. Seid ihr bereit? Wir gehen von den Guten zu den Wohlgefälligen, zu den Vollkommenen. Amen. Jesus, danke für dein Wort. Danke für diesen Abend. Danke, dass wir von dir lernen dürfen. Danke, dass du siehst in uns das, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Hilf jeder Einzelne, deinen Bild, deinen Vorstellungen, deinen Plan zu erkennen, wie du uns siehst. Weil wir sind jetzt neu geformt in dir. Und du hast uns neu geschaffen, um guten Werken hervorzubringen, hervorzutun, die du vorher vorbereitet hast. Wir wollen sie entdecken. Wir wollen sie ausleben. Wir wollen dieses geheimen Ort, den perfekten, vollkommenen Willen Gottes in unser Leben ausleben. Verwandle, verändere uns, damit du es tun kannst. In Jesu Namen. Amen. Habt ihr etwas gelernt heute Abend? Ich hoffe, dass ihr habt genau so viel Spaß gehabt am Zuhören, wie ich am Predigen heute Abend. Amen. Dankeschön.